Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 25.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 25 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Heute aus einer etwas anderen Atmosphäre, auf jeden Fall mit anderem Hintergrund, den ihr sonst gewohnt seid. Bin gerade in den USA, in New York und wollte es eigentlich auf einer schönen Dachterrasse machen. Allerdings hat mir da jetzt das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber natürlich habe ich trotzdem mal ein paar schöne Themen vorbereitet. Ich würde sagen, ihr könnt euch auf einige Highlights freuen. Unter anderem, warum ein Creative Brief zentral für den Erfolg von Markenführung ist, dann warum Elon Musk jetzt immer mehr unter Druck gerät und drittens, warum wir Deutschen im Bereich Luftfahrtgesellschaften auch mal wieder ganz, ganz leicht was zu feiern haben. Und damit starten wir auch direkt mit der guten Nachricht der Woche, nämlich
die gute Nachricht der Woche.
Und zwar ist einmal mehr das bekannte Marktforschungsunternehmen Skytrax unterwegs gewesen, hat über 22 Millionen Flugreisende interviewt und befragt zum Thema Fluggesellschaften und hat damit mal einmal mehr ihr bekanntes Ranking herausgefördert. Und zwar, ja, wer denn eigentlich so die beste Airline der Welt ist auf jeden Fall. Das haben sie in unterschiedlichsten Kategorien gemacht. Die fragen da immer alles mögliche ab, von Service über Cabin Crew, über die Gesamtleistung der Airline und so weiter. Und haben da, wie gesagt, seit einigen Jahren dann ganz, ganz bekanntes Ranking, nämlich ziemlich genau seit 1999. Gab nur eine Ausgabe, die ausgefallen ist wegen Corona. Aber auch in diesem Jahr ist wieder natürlich mit Spannung erwartet worden, wer denn jetzt auf den ersten Plätzen sein wird. Und da hat sich erstmal nichts verändert, weil einmal mehr Qatar Airways dort gewinnt und insgesamt man sagen muss, dass die Top 10 meistens von den asiatischen Fluglinien auf jeden Fall dominiert sind. Da kommt nämlich dann direkt auf Platz 2 Singapore Airlines, dann Cathay Pacific aus Hongkong, dann Emirates und All Nippon Airways ist auf Platz 5 gelandet. Es gibt auch zwei Europäer unter den Top Airlines, unter den Top 10, nämlich einmal Air France und auch Turkish Airlines. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn mit den ganzen weiteren Europäern? Also Swiss, Austrian Airlines, Eurowings vielleicht und natürlich allen voran auch die Lufthansa. Und da muss man erstmal feststellen, die Swiss hat es auf den 11. Platz geschafft, also durchaus bemerkenswert, relativ knapp hinter den ganzen, ja ich sag mal so einschlägig Bekannten. Und die Lufthansa hat es auf Platz 15 geschafft, ist damit einige Plätze nach vorne gekommen. Und jetzt komme ich aber auch nochmal zur guten Nachricht der Woche, die ich ja so ein bisschen auch versprochen hatte. Und die gilt sowohl für Eurowings als auch für Lufthansa, weil Lufthansa ist zwar nur 15er geworden, also definitiv noch ein bisschen Luft nach oben, so im Selbstverständnis der deutschen Airline, würde ich sagen. Man ist allerdings als familienfreundlichste Airline der Welt gewählt worden. Und das ist dann durchaus ein Erfolg, wo man auch sieht, das kann man mit klarer Leistung dann auch offensichtlich schaffen, weil nämlich Lufthansa selber auch immer wieder beschreibt, wie viel sie da für Kinder unter anderem auch bieten. Und auch Eurowings hat eben einen Sieg vorzuweisen. Das will ich eben innerhalb der guten Nachricht auch noch hier mit beschreiben. Und zwar wurden sie erstmals als Best Low-Cost Airline in Europe auf jeden Fall ausgezeichnet. Und das ist natürlich auch schon ein Achtungserfolg, weil man ja, wie gesagt, natürlich weiß, dass es auch EasyJet gibt oder natürlich auch allen voran Ryanair gibt. Aber trotzdem ist Eurowings da auf Platz 1. Ist das jetzt etwas, worüber man sich freuen sollte? Ja, Marken, wenn sie sich ja nur auf das Thema Preis beziehen, immer auch eine gewisse Gefahr damit verbunden. Aber ich interpretiere das Ganze eher so im Sinne von Preis-Leistungsverhältnis. Das heißt also, wenn man jetzt einfach nur den günstigsten oder billigsten hätte auswählen müssen, das ist natürlich irgendwie kein nachvollziehbares Ranking. Das heißt also, man sieht hier wahrscheinlich, dass Eurowings so unter denen, die etwas günstiger anbieten, dann offensichtlich die ist, die am kundenfreundlichsten, am besten, mit dem besten Service etc. dann ausgezeichnet wurde. Und das ist dann durchaus, wie gesagt, ein Achtungserfolg hinsichtlich der großen Konkurrenz in Europa. Also ein bisschen was Kleines zu feiern gab es für die Deutschen dann offensichtlich auch. Ja, dann kommen wir innerhalb dieser Kategorie mal wieder zu Elon Musk.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Und eigentlich gar nicht so direkt zu Elon Musk, und zwar eher zu Waymo, nämlich dem Robotaxi-Hersteller bzw. Dienstleister. Und die setzen jetzt Elon Musk einmal mehr in gewisser Weise unter Druck, beziehungsweise Elon Musk sah sich auf jeden Fall jetzt gefordert, dass er da auch so ein bisschen darauf antwortet, weil Waymo einmal mehr jetzt bekannt gegeben hat, dass sie nochmal den Output an produzierten Autos, die dann als Robotaxi eingesetzt werden, die ja dann vornehmlich von Jaguar kommen, dass die nochmal erhöht werden, nämlich nochmal 2000 mehr jetzt gerade produziert werden und dementsprechend noch mehr Fahrten auch übernommen werden sollen, als Robotaxis in den ganzen Städten in den USA vornehmlich. Und es wird auch nochmal ein weiterer chinesischer Autohersteller zukommen, nämlich Zeekr, die dann auch wiederum ja letztendlich für Waymo dann diese Robotaxis herstellen. Das heißt also, Waymo ist da durchaus sehr, sehr stark gewillt, diese Kategorie komplett zu erobern und vor allen Dingen dann auch wirklich zu dominieren. Und sie sprechen sogar davon, dass man in einigen Jahren vielleicht so knapp über 10.000 Autos dann auch dort fertigen wird. Und zwar pro Jahr. Interessant war aber jetzt, dass, wie gesagt, Elon Musk sich auch so ein bisschen herausgefordert gefühlt hatte, weil er selber nämlich jetzt auch bekannt gab, dass auch Tesla stärker in das Thema Robotaxis einsteigen wird, das heißt also autonomes Fahren anbieten wird und dass die Autos, die eben von Tesla kommen, dann alleine fahren werden, das heißt also komplett ohne Fahrerin oder Fahrer. Und zwar möchte Elon Musk jetzt erstmal in Austin starten mit 10 bis 20 Autos am Anfang, eben natürlich von Tesla. Und zwar, es war das Spannende, dass er eigentlich nur die bestehenden Systeme und vor allen Dingen auch stark KI einsetzen möchte, weil er das Ganze nämlich stark skalierungsfähig machen möchte. Waymo hingegen arbeitet ja stark auch mit Radartechnologie, was das Ganze, naja, vielleicht im ersten Moment nochmal etwas sicherer macht, aber natürlich auch etwas herausfordernder und vor allen Dingen sehr, sehr viel teurer macht letztendlich. Und dementsprechend Elon Musk natürlich an der Skalierung interessiert und deswegen jetzt gerade so derjenige, der da so ein bisschen proklamiert, dass das Ganze eben auch mit KI und mit den bestehenden Systemen bei Tesla auch funktionieren könnte. Das Ganze könnt ihr euch jetzt mal so ein bisschen vorstellen, was das mit euch jetzt gerade macht und wo man vielleicht auch die Herausforderung von Elon Musk gerade sieht. Also er geht da mit dieser klassischen Vision und mit einer klassischen, ja, starken Aussage nach draußen, indem man sagt, das Ganze wird natürlich auch, wie gesagt, mit KI und den Systemen funktionieren. Geht da so deutlich in die Offensive. Aber jetzt sieht man vielleicht schon, was mit der Marke Elon Musk auch gerade passiert ist, weil man denkt sich jetzt vielleicht im ersten Moment, ja, vielleicht hätte ich das, oder also ich habe zumindest gedacht, vor 2 Jahren hätte ich das Ganze vielleicht geglaubt und gesagt, ja klar, das ist auch ein guter Angriff, auch ein nachvollziehbarer Schritt. Er setzt sich da eben so ein bisschen anders zur Wehr sozusagen oder geht in eine andere Position da rein, um im Bereich Robotaxis trotzdem auch zu wachsen. Aber jetzt gerade schwingt irgendwie sowas anderes mit bei mir zumindest. Man glaubt das Ganze nicht so ganz, man belächelt das Ganze, man wartet vielleicht etwas mehr ab. Ich habe zumindest nicht so ein starkes Vertrauen darin, dass das Ganze eben so stark und so schnell vor allen Dingen auch funktionieren und skalieren wird. Und da merkt man dann, glaube ich, schon so ein bisschen, was das ganze letzte Jahr, sage ich mal so, bei Elon Musk auch gemacht hat oder zumindest bei mir in der Wahrnehmung und deswegen vielleicht auch bei einigen anderen, dass man da vielleicht sieht, was so mit der Personal Brand Elon Musk passiert ist und wie sehr man das Ganze dann auch zu Rate zieht, wenn man dann solche Aussagen und solche, ja, auch solche Sicherheiten bzw. Proklamationen dann auch hört, wo er sich dann auch hinentwickeln möchte. Aber trotzdem spannend, das war ja eigentlich der Kernpunkt, Waymo auf jeden Fall ganz, ganz deutlich weiterhin auf dem Vormarsch, was das Thema Robotaxis angeht. Und da haben wir eine kleine Überraschung auch noch.
Die Überraschung der Woche.
Und zwar Klarna, das sind ja die bekannten, ja, Finanzdienstleister, die vor allen Dingen dafür bekannt sind, dass sie ja das ganze Thema Ratenzahlung etwas revolutioniert haben. Das heißt also, du kannst etwas kaufen und später meistens direkt zahlen mit Klarna. Das ist auch etwas, was natürlich immer mal wieder in Verruf geraten ist oder auch kritisiert wird, weil insbesondere auch jüngere Menschen da oftmals zu Klarna dann greifen, um sich dann auch Sachen zu kaufen, die sie nicht zwangsläufig leisten können und das wiederum später ganz schnell in einige, ja, Bredouillen auch führt, was die finanzielle Art zumindest angeht. Und jetzt hat Klarna aber einmal mehr etwas in den USA bekannt gegeben und zwar werden sie dort in das Thema Telekommunikationsgeschäft einsteigen und zwar einfach über ihre bestehenden Finanzdienstleister. Das heißt also, werden da weiterhin eine Full-Banking-Lösung sein und deswegen kannst du dann auch über dein Bankkonto dann auch bei Klarna einfach einen Mobilfunkvertrag sozusagen abschließen, kriegst dann für, glaube ich, $40 dann auch in die entsprechenden Gegenleistungen und das Ganze wird dann direkt über dein Konto abgewickelt und du musst gar keinen Telekommunikationsdienstleister mehr dazwischen schalten. Das heißt also, etwas, was jetzt gerade auch einige anderen der Fintechs da gerade auch gemacht haben, wie zum Beispiel N26 oder auch Revolut. Und auch in Brasilien gab es einen starken Vorreiter, der dafür bekannt geworden ist, eben über seine Bankendienstleistung vor allen Dingen auch einen Telekommunikationsvertrag anzubieten. Und genauso macht das Klarna jetzt auch. Geht also in diesen umkämpften Markt rein. Da merkt man einmal mehr auf, wie Klarna gerade unter Druck geraten ist, dass sie sich also dort auch diversifizieren wollen und auch müssen. Waren ja in der letzten Zeit etwas, ja, weniger erfolgreich, haben ein paar Verluste stärker geschrieben. Und auch der Börsengang war ja immer mal wieder im Gespräch. Der wurde anscheinend jetzt auch etwas weiter verschoben, aufgrund auch der Unsicherheit, die man gerade im US-Geschäft gerade hat. Und deswegen jetzt diese Diversifikation ganz gut nachvollziehbar. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Markt ist definitiv umkämpft. Man hat ja gerade auch in den USA natürlich die starken Player von Verizon, AT&T bis hin zu T-Mobile und da möchte Klarna jetzt trotzdem einsteigen und dieses Geschäft ist auch bekannt, dass es da nicht gerade margenträchtig sei. Dementsprechend ja auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, dass man sich da weiterentwickeln möchte, aber sicherlich eine große Herausforderung von Klarna, da auch wirklich Fuß zu fassen und auf die entsprechenden skalierbaren Zahlen auch zu kommen. Und dann kommen wir zu den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da starten wir mal wieder mit dem DFB und zwar wieder mit einer guten Nachricht. Ich bin ja seit einigen Jahren durchaus Fan von der Markenführung vom DFB, weil sie das auf jeden Fall seit einigen Jahren auch sehr gut machen. Und jetzt haben sie einmal mehr nochmal nachjustiert und zwar, was vor allen Dingen die Jugendnationalmannschaften und auch die Frauennationalmannschaft angeht. Und du musst erstmal feststellen, alle Mannschaften, also sowohl Jugend, Frauen als auch die Herren, haben inzwischen ja alle die gleichen Trikots an. Das war schon mal ein kleiner Weg, sozusagen auf dem Platz auch diese Einheit zu kreieren und auch deutlich zu machen, ja, es sind alles, sag ich mal, vollwertige, gleichwertige Fußballnationalmannschaften. Nationalmannschaften, halt einfach im Jugendbereich, im Frauen- und im Herrenbereich. Das heißt, das war schon auf dem Platz eine erste Angleichung. Das Spannende war aber, dass man das im Bereich der CI bisher noch nicht gemacht hatte. Das heißt, alle Mannschaften haben so leicht unterschiedlich aufgetreten. Die Herren hatten letztes Jahr so einen Relaunch ihres Designs, wo ich, glaube ich, das Ganze ja auch ziemlich gelobt hatte auf jeden Fall, weil es so schön klar hergeleitet wurde. Und genau diese Klarheit ist auch Strichpunkt einmal mehr auch bei der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise beim DFB, weiter durchgezogen, indem sie wieder eine ganz, ganz klare Herausforderung, also eine klare Zielsetzung hatten. Und genau da möchte ich auf das Thema Creative Briefing eben eingehen, was ich vorher ganz am Anfang schon so ein bisschen verkündet hatte, wo man sieht, wie schön das ist, wenn man so eine klare Zielsetzung verfolgt, weil die Zielsetzung war ganz klar, man möchte auf der einen Seite alle Mannschaften angleichen, was die CI angeht, aber man möchte auch eine gewisse Individualität nach wie vor auch walten lassen. Das heißt also, die Frauennationalmannschaft hat natürlich auch eine gewisse eigene Identität oder eine gewisse eigene Zielsetzung, genauso wie auch die Jugendnationalmannschaft allen voran, weil bei der deutschen Frauennationalmannschaft geht es natürlich um Akzeptanz, um Gleichwertigkeit. Bei der Jugend geht es vor allen Dingen darum, die jungen Spieler natürlich an die Nationalmannschaft ranzuführen und ihnen auch deutlich zu machen, welche Aufgabe, welche, ja, ich sag mal, Ehre sie auch haben, als junge Spieler und Spielerinnen natürlich auch in diesem Bereich schon zu spielen und dann auch für die Zukunft für Deutschland dann auch unterwegs zu sein, also auch in den Herren- bzw. in den Damen-Nationalmannschaften und Mannschaften. Und dementsprechend hat man auch für die Jugendnationalmannschaft erstmal so eine Art Claim dann auch kreiert, der das Ganze auch nochmal unterstreicht und der dann auch entlang der Markenwerte abgeleitet wurde, nämlich unsere Zukunft für Deutschland. Und auch bei den Frauen hat man Ähnliches eben gemacht, dass man gesagt hat, ja, es muss genau das passieren, dass diese Gleichwertigkeit eben entsteht, dass man sieht, ja, Frauen und Männer, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, aber trotzdem sind diese Portion Individualität nach wie vor auch gegeben ist. Und genau das hat Strichpunkt wunderbar hier verstanden. Ich möchte jetzt gar nicht auf die ganzen Details der Darstellung etc. angehen, das ist jetzt ganz, ganz viel Designer, sag mal, Detail und bla bla, muss man auch ein bisschen dazu sagen, aber das Ganze ist einfach schön gemacht, dass es so aus diesen klaren Herausforderungen gekommen ist, nämlich, wie gesagt, einmal noch diese Einheit zwischen allen Mannschaften herzustellen, der Frauennationalmannschaft und auch den Jugendnationalmannschaften trotzdem so eine Art Mission zu geben, aber grundsätzlich dann auch entlang dieser Mission auch diese Individualität zu walten, aber wie gesagt, trotzdem diese Einheit auch drin zu haben. Und das fand ich ein sehr schönes Creative Briefing, eine schöne Zielsetzung und Herausforderung, die man dann einer Agentur auch geben kann und die dann einmal mehr von Strichpunkt, genauso wie im letzten Jahr, dann auch sehr gut bewältigt wurde. Dann vielleicht eine kleine Überraschung auch, das ja bekannte Format 20 Minuten ist ja ein bekanntes Zeitungsformat aus der Schweiz vor allen Dingen, die dafür bekannt sind, dass sie eben kostenlose Zeitungsausgaben an so kleinen Kiosken eben auch oftmals an den Tramstationen direkt verteilen. Die Idee davon ist, dass es für Pendlerinnen und Pendler natürlich ein wunderbares Format ist. Es ist eben kostenlos, dann 20 Minuten schnell gelesen, perfekt für die U-Bahn, für die Tram vor allen Dingen, also an den Tramstationen sind sie bekannt, für den Zug und so weiter, also eine perfekte Lektüre sozusagen. Waren aber auch ein großer Player im Digitalbereich und genau das wollen sie jetzt auch einmal mehr werden. Das heißt also, 20 Minuten haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre gedruckte Ausgabe komplett einstellen werden und viel mehr und viel stärker Fokus auf das digitale Geschäft setzen werden. Auch grundsätzlich nachvollziehbar. 20 Minuten hat eben so ein bisschen dieses Schnelle in sich natürlich und dann da auch ins Digitale stärker reinzugehen oder noch mehr dort zu wachsen, ist strategisch absolut nachvollziehbar. Ist aber natürlich auch ein großes Zeichen, was das Thema gedruckte Printausgaben angeht. Nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, was spannend ist, waren noch zwei Sachen bei 20 Minuten neben dieser Geschichte. Auf der einen Seite war es, dass man anscheinend trotzdem mit diesen Kiosken, also mit diesen kleinen Ausgabe-Kiosken nach wie vor irgendeine Art, ja, ich sag mal, Dienstleistung oder Idee im Kopf hat. Da möchte man anscheinend etwas Revolutionäres anbieten. Wurde noch nicht bekannt, worum es da gehen könnte, aber das ist vielleicht auch nochmal spannend, was sie da eben Revolutionäres unter Umständen anbieten werden. Und das Zweite, was grundsätzlich auch spannend war, man wird auch die ganzen Redaktionen etwas zusammenziehen, und zwar in der Westschweiz und auch in der deutschen Schweiz. Und zwar wird das Ganze mal grundsätzlich natürlich digitaler ausgerichtet werden, aber gleichzeitig auch regionaler. Und das war für mich schon auch ein interessanter Punkt, weil immer mal wieder ja die Zeitungen genau dazwischen sich bewegen. Wie viel Regionalität müssen und können sie eigentlich anbieten, weil natürlich dahinter die große Skalierung drinsteht, wenn du dir das eben nicht so leistest, diesen ganzen Regionalkorrespondenten. Aber 20 Minuten sagt jetzt eben ganz deutlich, ja, wir wollen nach wie vor diese digitalen und regionalen Korrespondentinnen und Korrespondenten eben nach wie vor haben und dadurch auch einen Mehrwert offensichtlich in unseren Ausgaben auch kreieren, auch über das Digitale hinaus. Letztendlich, da ist offensichtlich ganz deutlich, dass man dieses generelle, dieses skalierungsfähige, dieses etwas weniger Fokus aufs Regionale dann nicht mitgehen möchte, was man, wie gesagt, bei einigen anderen Zeitungen auch mal wieder auch sieht. Und deswegen auch hier also schon ein spannendes Signal von 20 Minuten. Erstmal die Einstellung des Ausgabeformats als Printmagazin, dann trotzdem die Fokussierung aufs Regionale und dieser deutliche Schwenk aufs Digitale dann auch eben dort sozusagen all the way inzugehen. Auch von Lidl gab es mal wieder was Spannendes, und zwar auch zum Beginn, das passt zum Thema Frauennationalmannschaft, zum Beginn der Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Und da ist Lidl, genauso übrigens letztes Jahr auch bei der EM in Deutschland, bei den Männern, ebenfalls einer der Hauptsponsoren. Und Lidl hält sich nicht zurück, damit auch so ein bisschen natürlich zu spielen und dieses Sponsoring auch nach wie vor zu aktivieren. Und einerseits haben sie mal was Schönes und Spannendes gemacht. Sie haben nämlich in der Schweiz eine Art Feld angelegt, schon vor einigen Wochen und Monaten angelegt, was jetzt genau geerntet wird, wenn jetzt gerade die EM auch startet. In der Schweiz mit der Idee, dass man dort gerade auf frische, regionale und auch gute Ernährung hinweisen möchte. Das heißt also, da auch seine Position als einer dieser Lieferanten natürlich auch stärken möchte. Aber was noch hinzukommt, ist, dass man sich auch seine Aufgabe als Sponsor beim Thema Frauennationalmannschaft bzw. Frauen-EM auch ganz offensichtlich sehr bewusst ist, weil man nämlich das Thema Never Stop Growing da so ein bisschen in den Fokus gelegt hat, mit der Idee auch gerade zu zeigen, ja, auch gerade Frauen sollten ihre Träume verfolgen, sollten sie verwirklichen und sollten auch Karrieren zum Beispiel im Fußballsport auch starten. Deswegen haben sie eine große Plattform gestartet, nämlich neverstopgrowing.lidl, also im Internet, eine Art Landingpage, wo man dann unterschiedliche Geschichten von einigen Fußballerinnen und Fußballern und von anderen Akteuren aus diesem Bereich dann auch sehen kann, die dort immer auf ihr eigenes 10-jähriges Ich treffen und dann mit dem sozusagen interagieren. Nochmal grundsätzlich spannend, und dazu gibt es auch einen 60-Sekünder, der die Geschichte von einer Schwester erzählt, die eben aus dem Schatten von ihrem Bruder dann auch heraustritt beim Thema Fußball und dementsprechend natürlich auch so eine Geschichte erzählt. Und das Spannende hier für mich ist einfach, dass Lidl jetzt auch bei dem Thema sich nicht zurückhält und erstmal grundsätzlich auch als Sponsor auch für die Frauen-EM zur Verfügung steht. Muss ja auch nicht sein, weil natürlich, und das sagt Lidl auch ganz deutlich, das Potenzial, die Reichweite vom Thema Fußball bei Frauen natürlich viel, viel geringer ist als bei den Männern. Da wurde zum Beispiel auch eine Marktforschung so ein bisschen betrieben und auch zitiert, dass zum Beispiel 60% der befragten Männer erstmal gesagt haben, dass sie Frauenfußball noch nie gesehen haben und dementsprechend dort ja so das Reichweitenpotenzial sehr, sehr viel niedriger liegt. Aber Lidl sagt eben trotzdem, ja, wir wollen auch dort etwas bewegen, wir wollen auch dort aktiv sein und machen natürlich dort wieder so sehr schönes Marketing ganz, ganz oben im Funnel sozusagen, wirklich hier Bekanntheit aufbauen, Relevanz aufbauen. Und natürlich, das muss Lidl auch dazu sagen, ein Großteil ihrer Konsumenten oder ihrer Einkäufer bei Lidl selber sind eben Frauen. Und dementsprechend natürlich das ein sehr spannendes und auch passendes Engagement von Lidl, das sie aber eben, wie gesagt, auch sehr, sehr stark aktivieren und dort nicht hinter Berg halten, da auch ja so das ein oder andere Investment zu tätigen, obwohl, wie gesagt, die Reichweite deutlich niedriger ist als beim Thema Männer-EM. Hier wieder ein schönes Beispiel, gerade weil wir auch vor 2 Wochen über das Thema Preissenkung bei Lidl auch gesprochen haben. Das ist natürlich immer noch im Fokus, aber man sieht jetzt hier wieder die ganze Klaviatur der Aktivitäten von Lidl eben bis hin zum oberen Teil des Funnels, bis hin zu ganz unten jetzt wirklich über Preise und auch das Bewusstsein aufzusetzen, also direkt die Conversion herzustellen, aber ganz oben natürlich auch die entsprechenden, ja, ich sag mal, Zielgruppen zu erreichen und auch an sich zu ziehen. Und das passt auch ganz gut zum Thema Märklin von letzter Woche, die ja auch so eine klare Zielsetzung hatten mit dem Thema Metal-Fans, dort gesehen haben, hey, wir haben da eine Zielgruppe, und ähnliches ist bei Lidl eben auch, die genau wissen, wo ihre Zielgruppe sitzt und auch wartet und sie dann eben entsprechende Aktivitäten auch starten bzw. Sponsoring-Möglichkeiten auch nutzen und so ihre Marke einmal mehr sehr schön aktivieren und auch groß machen. Auch das also ein schönes Beispiel für einen Creative Brief, also auch für, ja, wieder das Thema Zielsetzung ganz klar und wie schafft man es denn, diese Zielsetzung auch zu erfüllen. Und das führt uns dann auch automatisch zum Abschluss, nämlich den beiden Fundstücken für diese Woche.
Die Fundstücke der Woche.
Und da geht es wieder um das Thema KI, und da war ich ja letzte Woche einmal mehr sehr kritisch und ich bleibe auch bei meiner kritischen Meinung. Ich bin übrigens überhaupt gar kein KI-Gegner, im Gegenteil. Also KI unbedingt gerne einsetzen, überall wo es geht, ausprobieren, testen, experimentieren und so weiter. Das Einzige, wo ich ein Problem habe, ist eben, wenn das zum Selbstzweck im Bereich Kampagnenentwicklung und zum Thema, ja, kreativer Kommunikation einfach dann verkommt. Das heißt also, man einfach sagt, hey, lass uns doch mal KI nutzen, einfach um KI zu nutzen, aber völlig unabhängig davon, welche Aufgabe denn ich für die Marke wirklich habe. Und das ist das Entscheidende, was ich nochmal wirklich hier darstellen möchte. Am Anfang muss eben das Kreativbriefing und vor allen Dingen die klare Ausgangssituation der Marke dort auch stehen. Also erstmal Ausgangssituationen her wirklich ermitteln. Dann meine Zielsetzung, meine Probleme vielleicht auch ermitteln. Dann überlegen, wie kann ich das denn lösen? Da sollte erstmal die kreative Idee so grundsätzlich stehen und dann die Frage der Machart und der Produktion. Hilft mir vielleicht KI dann irgendwie dabei, diese Produktion günstiger, besser vielleicht auch zu machen oder was auch immer? Dann kann ich das nachvollziehen. Meinetwegen kann es auch einen Tick früher reinkommen, aber es sollte niemals die Idee sein, aus meiner Sicht direkt am Anfang zu sagen, ach, wir machen jetzt aber mal KI, weil wir es doch jetzt können, und dann kommt da irgendein Spot raus. Aber die große Frage ist ja nicht nur, ob dieser Spot am Ende gefällt, weil ja, da gibt es dann viele Gründe und auch vielleicht aktuell noch ein paar Gründe, warum das das immer wieder kritisch gesehen wird, aber hilft dann dieser Spot, der eben aus dem Selbstzweck der KI-Fokussierung heraus gemacht wurde, hilft er denn jetzt wirklich dabei, eine Problemstellung der Marke auch wirklich zu lösen? Und das war letzte Woche bei De Gries und Beukeler überhaupt nicht der Fall. Da waren einige Punkte, die falsch waren. Bei den heutigen Fundstücken ist es etwas anders gelagert. Und zwar sprechen wir erstmal über Spreequell, die eine Berliner Kräuterbrause rausgebracht haben, also was wie Almdudler sozusagen. Ist jetzt erstmal ungewöhnlich, dass das aus einem Berliner Unternehmen kommt, aber genau damit spielen sie. Das heißt, die Idee war da grundsätzlich zu sagen, ja, stell dir mal vor, wie Berlin bergig wäre. Das ist sozusagen die kreative Zielsetzung, die da im Fokus lag. Und dazu wurde dann tatsächlich KI-only entwickelt von Jung von Matt. Das heißt also, man hat einen Spot entwickelt, der nur auf Basis von KI eben ja entwickelt wurde und da wurde eben KI vor allen Dingen eben ja hundertprozentig eingesetzt. Und heraus kam ein Spot, wo ich sage, ja, dieser Spot, den verstehe ich in dem Moment sozusagen. Ich muss erstmal sagen, ob das Kreativbriefing wirklich komplett richtig war. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen auf Basis dessen, was ich alles sehen konnte. Aber den Spot verstehe ich dann in dem Moment, weil dieser Spreequell-Spot einfach zeigt, ja, so ein paar verrückte Geschichten. Man sieht, glaube ich, eine U-Bahn in den Bergen als Beispiel. Man sieht den Berliner Bären mit auch einer entsprechenden lustigen Geschichte drumherum und so weiter. Also man sieht ganz, ganz viele fiktive, überzeichnete Bilder, wo ich total nachvollziehen kann, dass man die dann auch mit KI auch sehr gut herstellen kann. Das heißt also, da wurde gar nicht versucht, irgendwie was Menschliches irgendwie zu kreieren und dann irgendwie der KI mitzubringen, sondern man hat direkt in die fiktive Kiste reingelangt und hat sich dann daraus sozusagen einfach KI-Bilder kreieren lassen, was ich dann nachvollziehen kann, gerade wenn man auch dieses Creative Briefing nochmal sieht, ja, wie ist denn eine Berliner Kräuterlimonade sozusagen in den Bergen oder stell dir besser und so war es ja, stell dir Berlin mal bergig vor, was ja nicht so außergewöhnlich groß der Fall ist und dementsprechend da nachvollziehbares Briefing. Dann habe ich mich aber dann am Ende doch ein bisschen, ich sag mal, doch geärgert, weil als ich dann so den Artikel weitergelesen habe, stand da dann doch drin, wie Jung von Matt das auch beschrieben hatte, dass Spreequell eben auf sie zukam und einfach gesagt hat, hey, macht uns mal einen KI-Spot. Und zwar tobt euch richtig aus, gebt richtig Gas, das passt zu unserer Marke, wenn da auch mal richtig was überzeichnet ist, soweit ja schon nachvollziehbar. Aber mir wäre es eben lieber gewesen, wenn Spreequell gesagt hätte, pass auf, das ist unsere Strategie, das ist unsere Leitidee, das ist unser Claim, unser Kampagnenclaim, nämlich stell dir Berlin mal bergig vor. Und wie können wir das denn möglichst gut umsetzen und da gerne auch KI nutzen? So ist das Ganze dann ja auch in Ordnung für mich aus meiner Sicht. Und dann bin ich dann auch ganz fein damit. Aber da habe ich dann wieder doch gedacht, als ich das gelesen habe, ja, also dass Agenturen, beziehungsweise besser gesagt die Unternehmen jetzt auf die Agenturen zugehen und sagen, hey, mach mal einfach KI, gib Gas da und hier hast du Geld und so weiter, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil dann eben dieser wichtige Schritt der Ermittlung der strategischen Ausgangsposition, der Herausforderung, die du wirklich bewältigen musst, hier wird nicht Rechnung getragen, beziehungsweise der ist dann nicht im Fokus. Und das kann ganz oft eben dann zu diesen Problemen führen, die wir letzte Woche auch bei De Gries und Beukeler gesehen haben. Und beim zweiten Beispiel, das kommt auch von Jung von Matt, ist es dann auch wiederum ganz spannend auch gemacht worden, weil da geht es nämlich um Domino's Pizza. Domino's Pizza hat einmal mehr ihre 50% Angebote da draußen. Das heißt, wenn du eine zweite Pizza bestellst bei Domino's, kriegst du die für 50% weniger. Also auch die gehen auf das Thema Inflation und Kostengünstigkeit da auf jeden Fall rein und haben jetzt sich auch klar, und da sind wir wieder beim Thema Kreativbriefing, kreativer Zielsetzung oder auch Markenführungszielsetzung, haben sie da auch eine klare Zielsetzung formuliert. 50% auf die zweite Pizza wollten sie auch entsprechend, ja, ich sag mal, kreativ und auf eine etwas andere Art und Weise auch kommunizieren, als jetzt einfach nur eine Rabattaktion zu kommunizieren und zu sagen, hey, du kriegst jetzt deine zweite Pizza 50% günstiger. Und dementsprechend hatten sie erstmal ja ein grundsätzliches Kampagnendach, das war nämlich ist nicht normal, ist natürlich mit Doppel-S, haben sie, glaube ich, schon seit einigen Monaten oder wenn sogar auch Jahren, das heißt also auch da schöne Konsistenz, dass sie diese Markenidee, diese Kampagnenidee oder dieses Kampagnendach auch weiterführen mit dem Thema ist nicht normal. Und das wurde wiederum auch in der kreativen Kommunikation und Umsetzung auch sehr schön umgesetzt. Und zwar indem du nämlich siehst, ja, also da bestellen sich zwei Leute eine Pizza bei Domino's und dann beißen die eben rein oder einer beißt rein und die ist extrem käsig und dann sitzt der gleiche Protagonist auf einmal in so einer Art Käsesauna oder in so einem Käse-Whirlpool, besser gesagt. Das passt eigentlich am besten. Das heißt also, das ist so die Übersetzung dafür, okay, wenn du bei Domino's diesen Käse ran, die Käse-Pizza bestellst, dann hast du auf jeden Fall solch einen Geschmack. Und das ist natürlich dann wieder so ein fiktives, überzeichnetes Bild, was sich natürlich über KI wunderbar auch kreieren lässt. Im ersten Moment und danach kommt übrigens natürlich auch eine Abverkaufsaktion, dass sie sagen, ja, was ist denn eigentlich besser als eine Domino's Pizza? Eine zweite für 50% günstiger. Das heißt also, da die Conversion trotzdem auch klar transportiert. Auch ganz lustig gemacht, indem da jemand, glaube ich, auf einer Kuh sitzt und das Ganze dann auch verkündet mit einem Blashorn und so weiter, glaube ich. Also das heißt, bei dem einen Spot hier sehr schön umgesetzt. Da hat aber Jung von Matt auch gleich gesagt, hier war jetzt auch nicht KI komplett im Einsatz, sondern man hat sehr stark auch darauf gesetzt, dass man gerade so ein bisschen die neuralgischen Punkte in der Umsetzung dann auch beachtet. Nämlich zum Beispiel, dass dieser Protagonist, der am Anfang noch auf dem Sofa sitzt, dann dann durch den Biss in die Käsepizza auf einmal in diesem Käse-Whirlpool landet, dass der gerade dann auch bei der KI sozusagen Umsetzung dann immer noch auch sehr echt und auch so aussieht, wie er eben vorher auch aussah. Und da haben sie dann stark mit den ganzen Techniken und Technologien gearbeitet und haben das eben bis zum Ende optimiert. Und ganz wichtig, das habe ich am Anfang vergessen, Dominus hatte ganz klar am Anfang das kreative Briefing, also hat er klar gemacht, wir wollen was Neues, Revolutionäres machen im Sinne von 50% Rabattaktion, jetzt ein bisschen überbordender auch kommunizieren, aber das war klar. Dann hat man sich überlegt, wie könnte man das machen, hatte eine kreative Idee, nämlich zum Beispiel diese Whirlpool-Geschichte vom Käse und hat dann gemerkt, ey, wenn wir das jetzt irgendwie shooten, wenn wir das jetzt irgendwie aufwendig alles auch entwickeln lassen, dann wird das ziemlich kostenintensiv werden und ist dann auf die Idee gekommen, naja, vielleicht könnte da ja dann KI auch helfen. Und da finde ich es natürlich super nachvollziehbar, also Herausforderung klar, Zielsetzung klar, zweitens auch eine weitere Herausforderung zugekommen, nämlich, dass es ziemlich kostenintensiv wird und dann auf KI, auf die Schnelligkeit zu setzen und gleichzeitig bei der Agentur darauf zu achten, dass gerade die neuralgischen Punkte dann auch passen, das fand ich eine sehr, sehr gute Umsetzung, eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Von daher entlasse ich euch mit diesem Fundstück auf jeden Fall dann natürlich auch ins wunderbare Wochenende, auch wünsche euch auch einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.